Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Diese vier Jahreszeiten begleiten uns durchs Jahr. Und im Grunde in der Taktung der Jahreszeiten trifft sich im Anspiel im Deutschlandfunk eine kleine Runde. Und zu dritt reden wir über aktuelle Klassikalben. Heute zufällig auch einmal mehr über Vivaldis vier Jahreszeiten. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Susan El-Kassar. Und mit mir im Studio sind die Musikjournalisten Eleonore Bühning und Björn Woll. Hallo an euch beide.
Hallo zurück. Hallo.
Die Spielregeln dieser Sendung in aller Kürze. Jeder von uns hat zwei Alben mitgebracht, ein Highlight und ein Album, über das es sich lohnt zu diskutieren. Das macht insgesamt 6 Alben. Das ist ein sportliches Unterfangen für die kommenden knapp 45 Minuten, bei dem wir vorher selbst nicht so ganz wissen, wie eigentlich unsere Positionen zueinander liegen. Das ist der Reiz. Wir starten mit den Highlights, mit Eleonores Highlight, um genau zu sein. Du bringst die vier Jahreszeiten von Vivaldi in einer neuen Aufnahme mit den Berliner Barocksolisten mit. Daishin Kashimoto ist der Solist und wir hören aus diesem Album das Ende des ersten Satzes aus dem Konzert zum Sommer. Und nach dem kurzen Ausschnitt übernimmst du, Eleonore, und sagst uns, was dich an diesem Album begeistert.
Ja, das ist das Sommerkonzert. Solist Daishin Kashimoto, erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Und die 14 Tutti-Musiker, die da ihn begleitet haben, das sind auch alles Berliner Philharmoniker mal gewesen oder sie sind es noch. Und diese Truppe arbeitet aber, das muss man wirklich dazu sagen, weitgehend unabhängig von den Berliner Philharmonikern, nennt sich Berliner Barocksolisten, hat sich Mitte der 90er, also vor 30 Jahren, gegründet. Der Gründer, der ist wichtig, der hieß Rainer Kussmaul. Er war damals gerade erster Konzertmeister unter Abbado. Ich bin ja doch schon eine ganze Weile als Musikkritikerin unterwegs und muss sagen, nie, never, ever hätte ich das für möglich gehalten, dass ich mal hier eine Neuaufnahme der vier Jahreszeiten zum Highlight der Saison erkläre. Also ihr wisst, es gibt einige hunderte Aufnahmen, ein paar richtig gute sind drunter. In jeder Saison kommen neue dazu. Aber es ist abgefrühstücktes Repertoire, da ist nichts mehr drin, dachte ich. Und jetzt diese Aufnahme hier. Daishin Kashimoto, der hat ja nebenbei gesagt, als sehr junger Mensch bei besagtem Rainer Kussmaul in Freiburg studiert. Und wenn er das jetzt nochmal neu aufnimmt mit den Berliner Barocksolisten im Tempo Giusto, zugleich scharf konturiert, plastisch, flüssig, ohne Mätzchen, aufnahmetechnisch perfekt und sie sind kompromisslos zusammen, würde ich sagen, diese Selbstverständlichkeit des nicht barockgetreuen Barockspiels würde nicht nur dem langjährigen künstlerischen Leiter Reinhard Göbel gefallen, der die Berliner Barocksolisten die letzten 10 Jahre geleitet hat. Das gefällt auch mir.
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass du jetzt so eine Hymne hältst auf diese Aufnahme. Einmal, weil es so vieles gibt und weil für mich die Barocksolisten hier zu sehr so eine Zwischenlösung finden zwischen Tradition und Gegenwart. Also ich war eher überrascht beim Hören, wie viel vom schönen Streicherklang der Berliner Philharmoniker da noch drin ist und vermisse das, was man in anderen Aufnahmen schon hören konnte, zum Beispiel Julien Chauvin mit Le Concert de la Loge. Ich glaube, das waren vor 2 Jahren oder so ist es erschienen. Das war eine augenöffnende Aufnahme, weil der die Phrasen irgendwie plötzlich so sprechend gestaltet und auch sein Ensemble das macht. Also das, was dir hier so gefallen hat, dass sie so schön zusammenspielen, mir ist das zu brav.
Ich finde diese Synthese eigentlich ganz gelungen, in der Tat, dass so ein bisschen ja dieses moderne Instrumentarium mit dieser ja, historisch informierten Aufführungspraxis zusammengeht, ist ja relativ opulent, fulminant, diese Einspielung. Wir hören die vier Jahreszeiten in aller Regel heute ja wirklich ein bisschen anders. Dann spielt
absolut.
Kashimoto, ich finde, teilweise so unfassbar klangschön irgendwie, dass der schiere Klang irgendwie, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auch dieses ja verspielte, leichte, auch so ein bisschen gerade raus ohne Mätzchen, was du gerade schon angesprochen hast, Eleonore, gefällt mir total gut.
Was meinst du denn eigentlich mit ohne Mätzchen? Also magst du das genau nicht, wenn da so rumgekratzt wird und so, und das machen die eben nicht, sondern die spielen immer klangschön?
Na, erstens klingen die Berliner Barocksolisten auch unter Reinhard Göbel immer klangschön. Das ist, weil sie halt Berliner Philharmoniker sind. Die haben keine historischen Instrumente. Die spielen zwar mit barockem Bogenstrichtechniken und solchen Sachen und mit ganz wenig oder gar keinem Vibrato. Aber sie haben einfach normale Geigen, moderne Geigen. Ich meine, im Grunde sind Streichinstrumente ja, eigentlich gibt es nur historische Streichinstrumente. Wenn man streng ist, gibt es natürlich, egal.
Ja, das ist ein neues Thema, reden wir mal drüber. Spannend.
Ja, aber nein, was ich mit ohne Mätzchen meine, damit meine ich, dass da nichts von den Interpreten hinein geheimnist wird oder dass da nichts irgendwo drüber gestülpt wird an zum Beispiel Verzierungen oder tempodynamischen Verschärfungen oder so, sondern die spielen das einfach so, wie es in den Noten steht, und spielen es im Tempo giusto, also schnell und mit klaren Konturen und ohne Tandradei. Und das gefällt mir. Und ich bei fast allen Bearbeitungen der Quadro Stagioni hast du ja dann doch immer noch irgendein Parfum dabei, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es da dann auch, dass man das Verständnis von, wie glaubt man, führt man Barockmusik auf, ne? Also braucht es nicht doch diese Ideen, dass man eben nicht nur das spielt, was da in den Noten gedruckt ist, irgendwie lauter Sechzehntelnoten, sondern dann auch noch versucht, da irgendwelche Phrasen und Bögen drin zu sehen. Und das ist eben das, was ich so augenöffnend beim Chauvin fand, dass der plötzlich Phrasen so anders spielt. Wir machen jetzt einen harten Cut. Wir gehen von 1726, von diesem Evergreen für Jahreszeiten, springen wir ins Jahr 1934. Da wurde die Operette Der Prinz von Schiras von Joseph Baer uraufgeführt. Das war Baers erste Operette und sie war so erfolgreich, dass sie von Madrid bis Stockholm auf den Bühnen gespielt wurde. Und dann zerstörte die NS-Ideologie und der Zweite Weltkrieg Baers Karriere. Diese Erstaufnahme der Operette Der Prinz von Schiras ist Björns Highlight. Wir hören daraus das Ende des zweiten Akts. Es spielt das Philharmonische Orchester Regensburg unter der Leitung von Stefan Weselka und es sprechen anfangs Kirsten Labonte als Violet und Carlos Moreno Pellizzari als Prinz von Schiras und er singt dann auch gleich herzerweichend.
Ich werde Sie mit meiner Liebe nicht belästigen, bis Sie selbst mich rufen.
Ich habe nur einen Wunsch. Sofort dieses Land zu verlassen.
Wie Sie befehlen. Hoheit, gestatten, dass ich Miss Violet jetzt unter meinen Schutz stelle. Die man fürs Leben liebt, nun du warst.
Es ist kitschig, ich gebe das zu. Irgendwie finde ich, ist es aber auch ganz schöner Kitsch, so ein bisschen nostalgisch vielleicht angehaucht. Für mich eine totale Entdeckung in der Tat. Ich kannte den Komponisten nicht. 87 ist er erst gestorben. Also da war ich ganz schön überrascht, als ich die Lebensdaten gesehen habe. Verstummt ist er viel früher. Du hast es gerade gesagt, Susanne. Er ist jüdischer Abstammung, musste aus Österreich fliehen, hat sich dann in Frankreich sozusagen versteckt und zurückgezogen und das Komponieren ja an den Nagel gehangen. Und er war 25 Jahre erst alt, als er diesen Prinzen von Schiras komponiert hat. Also eine richtige Repertoire-Entdeckung auf der einen Seite, finde ich, mit ja so richtigen schnulzigen Operettenschlagern, wie man das irgendwie von Lehár und auch von Bernatzky und sowas kennt. Ich finde allerdings, ist nicht ganz so angestaubt wie zum Beispiel das Weiße Rössel oder andere Dinge, weil er musikalisch irgendwie doch auch ein bisschen modernere Klänge da reinmischt. Das ist manchmal so ein bisschen jazzig. Also auch die Frauenfigur der Violette ist ja durchaus eine emanzipierte Frau, muss man sagen. Natürlich weit entfernt von dem Frauenbild, das wir heute haben, aber die weiß schon, was sie will und haut da auch mal auf den Putz. Also zum einen diese Wiederentdeckung dieser völlig vergessenen Operette und dann eben auch ein Riesenplädoyer für dieses deutsche Stadttheatersystem hier in Regensburg. Wie großartig das musiziert ist. Das Orchester ist da total zu Hause, ist total vertraut mit diesem Repertoire. Ich finde, das hört man, diese bittersüßen Walzermelodien, die sie da auskosten, eben ja diesen ganzen Geigenschmelz. Und dann finde ich eben das Gesangsensemble auch fantastisch. Also Violette von Kirsten Labonte überzeugt mich. Die hat ein bisschen ein großes Vibrato vielleicht, wenn man ein bisschen was mäkeln möchte. Aber vor allem Carlos Moreno Pellizzari als Prinz hier, den finde ich grandios. Und da kommen bei mir so ein bisschen so Erinnerungen durchaus an so ja Richard Tauber, also an die großen Operettensänger. Er hat da keine Angst, da so ein bisschen Schmelz und mal einen kleinen Schluchzer reinzustreuen. Und mir gefällt es total gut. Ja. Ich merke schon, Eleonore ist nicht einverstanden.
Nee, ich finde, dass dieser Tenor, also Carlos Moreno Pellizzari, der wirklich im hohen Register ein bisschen eng klingt. Also das hört man. Und das ist nicht das Schluchzen und das ist auch nicht das Schmalzen und Schnulzen, was mich da ein bisschen traurig macht. Ich finde, er könnte mehr Leichtigkeit haben. Denn die leichte Schmuse ist ja auch nun wirklich schwer zu machen. Und die hat er nicht drauf. Und auch diese affektierte Zerrallie an der Kunstsprache in dem Melodram vorher, das geht mir ein bisschen auf den Wecker, muss ich sagen.
Man muss sich auf dieses Melodram, glaube ich, einfach einlassen. Deswegen habe ich ja eben dieses Wort nostalgisch auch so ein bisschen erwähnt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Man hört diese historische Distanz total mit. Aber wenn man das akzeptiert, finde ich, ist es einfach doch wahnsinnig überzeugend gemacht, weil die eben sich nicht davor scheuen, diese Karte einfach als Trumpfkarte auch auszuspielen. Und klar, jetzt kann man sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Leichtigkeit und es gibt leichtere Operettentenöre. Es gibt aber auch viele Beispiele, in denen sich dann schwere Heldenstimmen irgendwie ins Operettenfach gewagt haben. Da kann man das ein oder andere vermissen. Dafür bringen die natürlich was anderes mit. Und ich finde dieses, wie er sich hier manchmal auch so reinstemmt, das finde ich schon, irgendwie passt es auch zu diesem Typen, der irgendwie auch so ein bisschen verkantet und verklemmt irgendwie.
Ja, aber bei dem man nicht so richtig weiß, was spielt er eigentlich. Ja. Ne? Das ist, finde ich, auch das Interessante an dem Stück, dass man erst glaubt, irgendwie, ja, der will sie ja nur in seinen Harem holen. Und plötzlich erscheint es bei ihm eine Erkenntnis zu geben, bei ihr, der Violet auch. Also das ist, finde ich, auch was, wovon das Stück profitiert. Und wir müssen ja auch nochmal festhalten, das ist ja eine Erstaufführung, also eine Wiederentdeckung. Vielleicht nimmt ein anderes Theater das auf und besetzt es mit einem leichteren Tenor, damit du dich freuen kannst.
Ich habe ja auch wirklich auf hohem Niveau gemeckert. Aber jetzt mal ganz kurz zu dem Stück Der Prinz von Schiras. Das ist ja eine Kreuzung von zwei Erfolgsoperetten der 20er Jahre. Stilistisch, aber also musikalisch auch, aber eben auch von der Story her, nämlich die Dollarprinzessin und Das Land des Lächelns. Beides von Franz Lehár. Und es ist auch gar kein Wunder, weil die beiden Librettisten von Josef Beer, der eine heißt Herzer, der andere heißt Löhner Beder, sind ja exakt personalidentisch dieselben. Und die hatten in den 20er Jahren mit Franz Lehár ihre große Zeit. Dieser Josef Beer, dieser junge Mann, der 30 Jahre später auf den Plan trat, nämlich Mitte der 30er Jahre, da war das ja schon tragischerweise eigentlich zu spät. Der war dann eine sehr schnell gebrochene, zerbrochene Exilbiografie, dieser Mann. Und die große Zeit der silbernen Operette war schon vorbei, als der mit diesem Stück anfing. Und er hat ja noch andere Stücke geschrieben, die auch aufgeführt worden sind in Regensburg und vorher in Graz, wo der Intendant vorher war. Man muss sich schon klar machen, dass man hier eine Kunstform wiederentdeckt, die massenhaft vergessen, vertrieben in der Nazi-Zeit deportiert und umgebracht worden ist. Wenn man das jetzt wieder gut machen will, kann man das nicht wieder gut machen. Aber was man machen kann, ist, man kann es rehabilitieren und dann muss es auch richtig erste Sahne sein. Und da fehlt mir noch so ein Mühe. Ja?
Wobei
Björn, tut mir leid, es fehlt mir einfach ein Mühe an dem Orchester, an dem Schmiss, an den Sängern. Das könnte einfach noch ein bisschen besser sein.
Das ist total in Ordnung, aber wie Susanne eben sagte, dafür, dass es ja wirklich eine Erstausgrabung jetzt erstmal ist, man es wieder ans Tageslicht sozusagen zerrt und dann noch von einem Stadttheater in Regensburg und eben nicht
das
von einem
mittlerweile Staatstheater.
Staatstheater Regensburg, also das ist ja kein Opernschlachtschiff. Dafür ist es, finde ich, fantastisch gemacht und zumindest taugt es zur Ermutigung, dass man das Ding nachspielen kann. Denn wenn man es weniger beherzt macht, dann verschwinden die nämlich nach dieser einen Aufführung schneller wieder in der Schublade, als man sie hervorgekramt hat. Und das ist wirklich ein Plädoyer zu sagen, wer sich auf dieses Genre einlassen möchte, das Ding kann man spielen.
Auch ein Komponist, der vor den Nazis geflohen ist, aber im Gegensatz zu Bär in die USA es geschafft hat, das war der Tscheche Bohuslav Martinů. Und erst in den USA ab 1940 hat er Symphonien komponiert, erfolgreich. Jakub Ruža hat mit den Bamberger Symphonikern jetzt alle Symphonien von Martinů aufgenommen. Das ist viel Material und ich habe daraus einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der zweiten Symphonie ausgewählt. Das ist mein Highlight. Ja, was schimmert das anfangs vielfarbig und vor allen Dingen unglaublich transparent. Dann kommen da noch diese angedeuteten Melodien dazu, der Rhythmus. Also toll aufgenommen und erstklassig interpretiert. Ich will ganz kurz sagen, warum ich das rausgegriffen habe. Jakub Ruža ist jetzt ja einige Jahre schon bei den Bamberger Symphonikern und hat mit denen Dvořák, Smetana gemacht. Und insofern ist es eine sehr stimmige Linie, dass er bei Martinů ankommt und auch ein ganz überzeugendes Plädoyer, das er jetzt hier mit seinem Orchester zusammen vorgelegt hat, für diese sechs Sinfonien, die nämlich wenig sichtbar auf den Konzertprogrammen sind. Und dabei ist das eben so eine bildhafte, eine zugängliche und eine anregende Musik. Und ich finde, dass mit den Bamberger Symphonikern diese Sinfonien wirklich und mit eben Ruža ein Perfect Match gefunden haben.
Und wieder mal eine Gesamtaufnahme der Bamberger, die total überzeugt. Die haben ja schon echt einen ziemlich guten Malerzyklus vor einigen Jahren mal vorgelegt. Also echt, da tut sich was in Bamberg und die bleiben offensichtlich dran. Für mich die Gelegenheit, mich mal intensiv überhaupt mit diesen Martinů-Sinfonien zu beschäftigen. Ich muss gestehen, ich kannte mich nicht so richtig aus. Musste mich da erstmal einhören. Find's fantastisch in der Tat instrumentiert. Dieser ganze Farbenreichtum, auch wie geheimnisvoll diese Musik hier gerade in diesem Hörbeispiel entwickelt wird. Und auch wie raffiniert Ruža irgendwie diese kleinen Übergänge irgendwie alle gestaltet. Das ist schon echt großes Kino, finde ich. Und trotzdem hat das so eine Selbstverständlichkeit. Und was ich total gut finde, ich habe ein Zitat gefunden, nämlich von Martinů, der mochte die Gattung der Sinfonie ja gar nicht so schrecklich gerne und er hat gesagt, die Themen, die seien zu endlosen Dimensionen aufgeblasen. Und dass er diese endlosen Dimensionen nicht so mochte, das hört man, finde ich, total, weil er eher mit so kleinen Motiven und Themenköpfen arbeitet und trotzdem schafft Ruža da so einen Bogen in diese Sache. Das bleibt ständig im Fluss, obwohl das so kleinteilig gebaut ist. Es macht einen Riesenspaß, sich in diesen sechs Sinfonien da zu versenken und man entdeckt wirklich, oder zumindest ich habe ganz vieles entdeckt, was ich eben überhaupt nicht kannte.
Ruža agiert unglaublich komplex und farbenfroh. Und das Schöne ist, dass er überhaupt keinerlei Verniedlichung des sogenannten Volkstons oder der Folklore, sondern das läuft auch selbstverständlich. Glanz, Transparenz ist alles schon gesagt worden. Tolle Holzbläser. Dieser Ausschnitt aus der zweiten, den wir gehört haben, diese Wechsel der Klangfarben, das ist schon natürlich ein bisschen neoklassisch in der energetischen Überfülle. Und vielleicht ist das wollte ich noch kurz sagen, vielleicht ist das einer der Gründe dafür, was der Rezeption ausgerechnet von diesen sechs Sinfonien die ja sehr unterschiedlich sind übrigens, von Martinů in Europa so im Wege steht. stand oder steht. Denn denk mal, Hymne mit Harmonie der Welt kann man ja auch heute mit der Lupe suchen in den Konzertprogrammen, wird auch nicht aufgeführt. Und auch andere neoklassische Sachen, die sind out. Die Orchester, die führen jetzt alle nur noch Mahlers Zweite und Bruckners Dritte auf in letzter Zeit. Und das ist ein bisschen fad, ne? Deswegen hoffe ich sehr, dass diese Gesamtaufnahme von den Bambergern jetzt, die ja nun auch deutlich die bereits vorhandenen Gesamtaufnahmen älteren Datums in den Schatten stellt, dass die so eine Art Push ist, dass jetzt vielleicht die anderen Orchester merken, wir könnten das ja auch mal live machen im Konzert und dass das auf die Konzertpodien katapultiert wird. Das hat ja mit dem Martinus Oper die griechische Passion auch funktioniert. Also die war ja jahrelang verschwunden, dann wurde sie aufgeführt, dann war sie bei den Salzburger Festspielen und jetzt wird sie in allen Opernhäusern gemacht. Also vielleicht ist es der Kick.
Schauen wir mal. Das waren dann schon die drei Highlights und in der zweiten Kategorie bringt jetzt jede ein Album mit, bei dem sie oder er der Meinung ist, dass es noch mehr einen interessiert zu hören, was die anderen dazu denken, weil das eigene Urteil ein gemischtes ist, ein Fragezeichen. Das erste Album in der Kategorie ist tatsächlich eins, das in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk entstanden ist und auch darüber können wir hier diskutieren. Björn, du bringst es ein. Das Album heißt Bel Canto und der Titel mischt den Namen des Sängers Daniel Bele mit der Gesangsart Bel Canto zu Bel Canto. Darauf sind Arien von Rossini, Puccini, Gounod zum Teil auf Deutsch gesungen. Der Ausschnitt, den wir jetzt hören, ist aber in der ursprünglichen Sprache auf Französisch. Je crois entendre, die Arie des Nadir aus den Perlenfischern von Georges Bizet. Daniel Bele wird dabei begleitet vom Alliage Quintett, einem Ensemble aus 4 Saxophonen und einem Klavier.
Ja, Daniel Bele als großer Falsett-Verführer haben wir ihn gerade gehört. Ich finde Daniel Bele fantastisch, nicht nur, weil er ein wirklich guter Tenor ist, er ist ein kluger Tenor auch. Er hat seine Karriere wahnsinnig klug gebaut. Ich erinnere mich an ein Lohengrin-Debüt damals in Dortmund an der Oper. Also der überlässt nichts dem Zufall und er hat uns in der Vergangenheit ja auch mit dem ein oder anderen außergewöhnlichen Aufnahmeprojekt beglückt, beschenkt, wenn man das so will. Also der hat sich einfach auch den Mechanismen des Marktes ein bisschen entzogen und macht eben nicht nur das, was einen kommerziellen Erfolg verspricht, sondern er macht vor allem das, woran er künstlerisch glaubt und wo er einfach auch Lust zu hat. Und ja, Bel Canto, jetzt kann man ein bisschen drüber streiten, ob das alles Bel Canto ist oder was da schon Verismo ist und was noch nicht, aber Schwamm drüber, darum geht's gar nicht. Die Idee, das mit einem Saxophon-Quartett und Klavier zu machen, ich konnte mir das erstmal gar nicht vorstellen, wie das überhaupt klingt. Und ich finde, das ist eine der großen Stärken dieses Albums, dass viele dieser Sachen einfach anders klingen, als wir das kennen, als man das erwartet. Und dann spielt er natürlich ein bisschen auch mit den Klischees. Er ist schon irgendwie mit Grammophon auf dem Cover zu sehen. Und wenn wir dann so Opernhits auf Deutsch hören, erinnert das natürlich an wirklich längst vergangene Zeiten. Also aber irgendwie alles ganz stimmig doch gemacht. Und diese kleinere Besetzung mit Saxophon, Quartett und Klavier Das erlaubt ihm zum einen, etwas stimmlich mit dem feineren Pinsel zu arbeiten. Er ist kein Heldentenor, er hat nicht das Wahnsinnsmaterial und auch nicht die farbenreichste Stimme, wenn man das so will. Aber wie klug und geschickt und wie rattenfängerisch er hier teilweise agiert, wir haben es ja gerade gehört, deswegen habe ich diesen Ausschnitt aus den Perlenfischern ja auch ausgewählt, ist das schon irgendwie, finde ich, ganz großes Kino. Und wie unterschiedlich diese Saxophone klingen können. Mhm. Manchmal denkt man, da steht irgendwie ein Straßensänger in Paris mit einer Drehorgel, dann klingt es irgendwie wie eine Tango-Kapelle. Manchmal klingt es gerade in der Tosca-Arie fast wie das Original, wie eine Klarinette, die diese Arie einleitet. Bei manchen Dingen fehlt mir ein bisschen was. Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte in der Tat. Ness und Dormer, da fehlt mir einfach der Wumms. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr. Vielleicht, weil wir es anders kennen. Ich finde, dass es manchmal ein bisschen arg langsam ist. Es schleppt manchmal ein kleines bisschen. Toll hingegen finde ich die Arie des Hoffmann, also das Lied von Klein Zack, das wirklich so bisschen nach Kabarett auf einmal klingt. Das habe ich völlig neu erlebt auf dieser Aufnahme, die mich überwiegend sehr begeistert und mich manchmal so ein bisschen ratlos zurücklässt.
Eleonore.
Ja, also ich finde, ich denke jetzt gerade drüber nach, was du gesagt hast mit dem, dass er keine Farbe hat. Das finde ich überhaupt gar, oder zu wenig Farbe
gesagt,
hat.
Er hat nicht so viele Farben. Ja.
Nicht so viele Farben hat. Also erstmal zu diesem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, das Alliage-Quartett, dieses Saxophon-Quartett, das ist ein sehr gescheites Arrangement, was er da hat. Und all diese, auch die anderen Nummern auf diesem Konzeptalbum, da klingt es dann völlig anders. Also weil die einfach eine andere Rolle spielen, die Begleiter. Und weil all diese Arrangements, die Bele sich hat anfertigen lassen von drei verschiedenen Arrangeuren, sind ja alle auf Bele zugeschnitten. Das ist ja alles die Bele-Stimme. Was jetzt den Calaf angeht, aus Turandot, Nessun Dorma, da hört man dann schon in dem Schmetterruf meinen Sieg, also Vincero und am Schluss auf der Fermate, also dass Bele kein Heldentenor ist und keine große Stimme hat und die Durchschlagskraft nicht hat. Aber er singt es ja auf Deutsch und er singt mein Sieg. Und das hat eine Farbe und eine, die genauso überzeugend ist. Und das ist eben er. Das ist das Besondere an diesem Album.
Ich finde tatsächlich, dass diese Mischung raffiniert ist und mir gefällt das Augenzwinkernde daran. Also, dass da jemand Freude hat, mit dem Material zu spielen, auch Freude hat, mit seiner eigenen Stimme andere Bereiche auszuprobieren. Weil ich glaube, er ist sich natürlich dessen schon bewusst, irgendwie, dass er sich jenseits des lyrischen Repertoires bewegt. Und trotzdem mal zu schauen, wo kommt er dabei raus. Und ich fand es anregend, ja. Gar nicht so ein großes Fragezeichen. Das Saxophon, das ist das verbindende Element zwischen dem Album Bel Canto und dem nächsten. Die Saxophonistin Asja Fatjejeva hat zusammen mit dem Akkordeonisten Andreas Borgar und dem Cellisten Eckhard Runge die Goldberg-Variationen von Bach aufgenommen. Als Kostprobe daraus hören wir den Kanon alla Terza, die 9. Variation. Und danach gibt Eleonore einen Anfangsimpuls für unser Gespräch über diese Aufnahme.
Schon wieder eine neue Version von den Goldberg-Variationen, neu arrangiert, neu gedacht, außergewöhnlich besetzt. Alle drei sind ausgezeichnete Musiker, muss man sagen, mit einer starken Individualität, mit Crossover-Erfahrung im Mix der Stile und Farben. Da kann also eigentlich nichts schiefgehen, wenn sich drei solche tollen Musiker zusammentun. Als ich das erste Mal kurz reingezappt habe, als sie neu auf dem Tisch lag, die CD, habe ich gedacht, um Gottes Willen, hier stimmt was nicht. Und es dann ganz anzuhören, von vorn bis hinten, für diese Sendung hier, das war dann wirklich anstrengend.
Aber gegen Ende
sagen.
Kommen schöne Passagen, wenn ja, das Akkordeon es gibt, ja, die, alleine spielt.
Das ist ja, es gibt immer schöne Stellen dabei. Zwischendurch gibt es schöne Stellen. Und es stimmt auch, was die für sich in Anspruch nehmen, steht im Booklet ausführlich drin. Sie wollten gerne eine Durchhörbarkeit der Stimmführung und haben deswegen in mühevoller Kleinarbeit ausgekegelt, wer wann welche Stimme spielt. Und das stimmt, das haben sie erreicht. Es gibt wirklich auch schöne Stellen. Aber in jeder Variation, bei jedem Kanon, auch bei dem, den wir eben gehört haben, wird irgendwann früher oder später klar, dass diese durchhörbar gestaltete Polyphonie akademisch ist, trocken und durchbuchstabiert. Da wirkt nichts irgendwie musikalisch, musikantisch motiviert. Da gibt es Begleitfiguren, die plötzlich ganz doll im Vordergrund stehen. Man fragt sich, wieso? Und das wirkt dann manieristisch. Die Fateyeva spielt Sopransaxophon nur einmal. In der wunderbaren G-Moll-Variation spielt sie Altsaxophon. Hätte sie es doch nur bei dem ganzen Album so gehalten, habe ich mir da gedacht.
Ach, ich weiß nicht, ob das was gerettet hätte.
Und vielleicht nicht, aber ich hätte es besser durchgehalten beim Zuhören. Ich bin sicher, die haben alle viel Spaß gehabt bei dieser Arbeit. Aber der Hörer beim Zuhören, es ist nicht so spaßig.
Du hast es gerade akademisch genannt, Eleonore, und das ist mein größter Kritikpunkt vielleicht. Ich finde das alles wahnsinnig gerade gezählt. Ich höre da manchmal wirklich fast ein bisschen das Metronom im Hintergrund mitschlagen. Ja. Mir fehlt die Freiheit, und auch das hast du schon gesagt, Eleonore, das ist ja die Freiheit in der musikalischen Ausführung, ist ein Markenzeichen dieser drei Musiker und Musikerinnen. Also das führen die sonst wirklich als Label irgendwie ins Feld. Und hier ist das alles sehr, sehr, sehr gerade, streng ausgezählt. Es gibt schöne Stellen gegen Ende. Ich finde aber zum Beispiel dieses Quad Liebe, das ja so eine Hausmusik im Hause Bach ist, wo es eigentlich um das Spontane und miteinander musizieren geht und die Freude und sich ins Wort fallen und sowas. Das ist genau das, was hier irgendwie überhaupt nicht stattfindet. Ich komme gar nicht bis da hinten hin, ehrlich gesagt, wenn ich es durchhören muss, weil es wirklich, es hat was total Narkotisches, aber nicht in einem guten Sinne, sondern es schläfert mich eher ein, weil es wirklich so akademisch gerade alles durchläuft.
Ich wundere mich darüber, dass die doch das durchgezogen haben, weil eigentlich würde ich mal denken, dass wenn man sich zur ersten Probe trifft, dann ja merkt, wie wesensverschieden die Instrumente sind. Und ich verstehe, dass man darin einen Reiz sehen kann, eben in Sachen Durchhörbarkeit, aber ich sehe den Nachteil als einfach zu groß. Und damit kommen wir zum sechsten und letzten Album. Das bringe ich noch selbst ein und ich nutze unser Trio, um einen zweiten Blick auf eine Oper zu werfen, die das Opernhaus Dortmund vor kurzem als deutsche Erstaufführung präsentiert hat. Und ich schicke mal vorweg, mir hat das Werk nicht gefallen in Dortmund. Ich habe überwiegend Schwächen gesehen und gehört. Und manchmal verfängt man sich aber ja in so einer Urteilsrille. Und vielleicht saß ich in Dortmund in so einer Rille. Jedenfalls dachte ich mir dann, dass wir doch hier gut über die Erstaufnahme der Oper Mazeppa sprechen können. Denn die hat die Stiftung Palazzetto Brisan möglich gemacht. Daran beteiligt waren das Münchner Rundfunkorchester unter Michael Gerz. Und in den Hauptpartien hören wir im Ausschnitt Tassis Christoyannis als Mazeppa und Nicole Carr als Matrena. Inhaltlich sind wir am Ende des dritten Akts und befinden uns an einem Kipppunkt in der Oper. Mazeppa, gerade noch im Liebestaumel mit Matrena, merkt, dass seine Intrige auffliegen könnte und zwingt Matrena, sich zwischen der Liebe zu ihm, Mazeppa und ihrem Vater zu entscheiden. Und das klingt so.
Oh!
Ja, je suis à vous, hören wir da ganz leise. Matrena ist eingeschüchtert. Der Mann, der gerade noch als Held gefeiert wurde, als Retter ihres Volkes, zeigt plötzlich ein anderes Gesicht, macht ihr Angst. Und später ist er tatsächlich der Verräter, vor dem besonders einer Matrena gewarnt hat. Ein Ausschnitt aus Mazeppa von Clémence de Grandval, eine Oper von 1892, die, wie ich finde, man in dem Ausschnitt hören kann, schon originelle Orchestereffekte hat. Zum Teil geht das in Richtung Filmmusik, was da Grandval komponiert. Aber während der Aufführung in Dortmund hatte ich teilweise das Gefühl, dass sie möglicherweise zu anspruchsvoll oder sogar zu unbequem für die Sänger schreibt. Und auch beim Libretto habe ich Fragezeichen. Darum lasst uns mal mit der Musik starten. Wie geht es euch damit?
Ich fand diesen Filmmusikeinwurf ganz spannend, denn da hatte ich das erste Mal so ein kleines Aha-Erlebnis. Allen Trekkies wird es vermutlich genauso gehen, denn im Prelude gibt es ein kleines Motiv und zumindest weiß ich jetzt, wo Jerry Goldsmith seine Fanfare für die Star Trek Soundtracks her hat. Das ist ziemlich eins zu eins. Also Filmmusik hört man ganz oft in der Tat hier heraus. Was ich ein bisschen schade finde bei dieser Oper grundsätzlich ist. Es gibt viele originelle Stellen. Ich finde es auch teilweise wirklich wunderbar instrumentiert. Ich finde es ein bisschen konventionell, aber über weite Strecken auch. Und wir hatten das eben bei Joseph Beer auch, dass wir über ein Genre sprechen, das, als es entstanden ist, schon so seine Blütezeit ein bisschen hinter sich hatte. Und auch das kleppert halt so ein bisschen nach, muss man ja sagen. Die Grand Opera war nicht mehr so ganz auf der Blüte in Paris. Und ich habe ein Zitat auch hier gefunden. Camille Saint-Saëns hat nämlich gesagt, die Musik
ihr
von...
Lehrer.
Ja.
Ihr Kompositionslehrer.
Also er musste schwärmen, aber er sagte, die Musik von Madame Grandval wäre sicherlich weltweit anerkannt, wenn ihre Autorin nicht den für viele unwiderruflichen Fehler begangen hätte, eine Frau zu sein. Ich habe mich ein bisschen gefragt, woran liegt es denn?
Hier sitzen also noch zwei Frauen. Der jetzt muss ja ein bisschen stöhnen, wenn du sowas sagst.
Nein, überhaupt nicht.
Also das hat der Saint-Saëns gesagt, nicht Björn.
Genau, ist nicht mein Zitat.
Zitiert.
Und ich frage mich so ein bisschen, ja, warum klingt es denn bei mir so ein bisschen konventionell? Und ist es vielleicht einfach auch, wie wir das bei anderen Komponistinnen der Musikgeschichte ja auch kennen, man durfte sich einfach nicht so viel trauen als Frau. Wäre man progressiv gewesen, hätte man wahrscheinlich noch viel mehr gegen Widerstände agieren müssen oder sowas. Ja, so ein bisschen auch die Frage, was in welch sozusagen gesellschaftlich erlaubtem Rahmen man sich bewegt. Also ich will das gar nicht auf die Figur dieser Komponistin zurückspiegeln, sondern noch mal ein bisschen fragen, wenn wir darüber urteilen, müssen wir vielleicht eben auch ein bisschen mitdenken, so, ja, in welchem Feld hat sie sich denn bewegen müssen auch.
Und wenn ich da ergänzen darf, das fand ich, ist ein wichtiger Punkt aus dem Booklet, weil da zitiert wird, dass nämlich eine der Reaktionen auf diese Oper Mazeppa war, dass ihr vorgeworfen wurde, dass sie zu laut schreibt. Also weil man eben das Gefühl hatte, sie bewegt sich außerhalb dessen, was, ich weiß nicht, was da die schöne Formulierung gewesen wäre, aber eben dessen, was so einer Frau zugestanden wird, was sie für Klangfarben benutzen darf. Also sie hat da schon eigentlich mehr gewagt als andere.
Ich meine, es ist genau wie bei Olmes oder bei Bertin, bei den anderen Frauen, die große Opern geschrieben haben in Frankreich im 19. Jahrhundert. Das ist eine sehr, die Grandval ist eine reiche Frau. Sie kann, das ist der Unterschied zwischen ihr und den anderen, dass sie sich leisten kann, zu komponieren, und sie greift auch richtig in die Vollen, wie Augusta Olmes auch. Das heißt, du hast hier großes Orchester, fette Besetzung, du hast Chöre ohne Ende, und das alles hat sie dann, weil sie an die Tradition der Grand Opera andockt, hat sie dann verdichtet. Eine Grand Opera von Meyerbeer ist 5 Stunden lang. Dieses Stück hier ist nur 2,5, wirkt allerdings viel länger als es ist, und ich muss ein bisschen... Wir saßen nebeneinander, ganz zufällig, wir gehen nie zusammen in die Oper, aber Susanne und ich saßen ganz zufällig nebeneinander in der Derniere, und ich weiß, du hast dich auch ein bisschen gelangweilt. Ich habe mich auch ein bisschen sehr gelangweilt. Warum? Das ist, nun, diese Szene, die wir eben gehört haben, möchte ich noch kurz kommentieren. Das ist eine fürchterliche Szene, die schlimmste, die ich überhaupt je in der Grand Opera erlebt habe. Warum? Und ausgerechnet das ist von einer Frau komponiert worden. Meyerbeer hat seine Valentine, die in den Hugenotten am Ende freiwillig gemeinsam mit ihrem Liebsten in den Tod geht und sich vom eigenen Vater erschießen lässt, sympathischer, mitfühlender, vielleicht auch weicher und widersprüchlicher gezeichnet, als in diesem Fall die arme Matrena dargestellt wird. Das ist eine Puppe. Sie wird erniedrigt sie wird gezwungen zu einem Bekenntnis, genötigt mit Gewalt, man kann schon fast sagen, vergewaltigt, und wirft sich dann ihrem Gatten zu Füßen. Und das ist gruselig. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil das will man gar nicht sehen. Und dann ist es so, das ist auch zum Teil, kann ich mich anschließen an das, was Björn gesagt hat, diese Musik ist kompositionstechnisch tatsächlich konventionell melodienarm. Es gibt immer kleine Melodien, aber es gibt keine wirklich großen Arien Duette.
Es gibt keine großen Arien, aber sie arbeitet schon recht geschickt mit so Leitmotiven.
Ja, natürlich. Leitmotive so dialogisch, aber es gibt keinen Ohrwurm, den man mitnimmt nach Hause. Gibt es gar nicht. Und es gibt es bei Meyerbeer immer. Das ist nicht mehr da. Das ist alles verdichtet und schematisch zusammengeschoben.
Wir haben jetzt ja ganz viel über das Werk gesprochen. Ich würde den Blick nochmal auf die musikalische Umsetzung vielleicht richten. Es geht ja vor allem um die Einspielung, die wir hier besprechen. Und da finde ich, muss man dann nochmal zugutehalten, das ist exzellent musiziert hier, finde ich. Also das Münchner Rundfunkorchester in Topform, der Rundfunkchor ebenfalls. Die sind schon lange dabei bei diesen Palazzetto Brisan-Produktionen. Das hört man, die sind vertraut. Auch hier Tassis Christoyannis und Nicole Carr, irgendwie fantastische Sänger. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, denn es gibt so viele so musikalisch wirklich überzeugende, überragende Einspielungen des Palazzetto Brisan. Wenn ich mich aber frage, wie viele dieser Einspielungen habe ich mehr als ein oder maximal zweimal gehört, fällt mir schon keine mehr ein. Also da gibt es offensichtlich einen ganz großen Widerspruch ein bisschen zwischen, es ist toll, dass wir diese Aufnahme haben, weil es ein Puzzleteil ist in dieser Musikgeschichte und auch mein Hören natürlich weiterentwickelt. Ich andere Dinge anders höre oder andere Entwicklungen besser verstehe. Und trotzdem reicht es offensichtlich nicht aus, um mich zu richtigen Fans dieser Werke zu machen. Dann würde ich sie nämlich öfter hören.
Was ich nach dieser Aufnahme eher dachte, eben weil ich da das musikalische Material als besser empfunden habe als noch in Dortmund, wie wichtig das ist, in was für eine Art von Regie man das Werk sieht. Weil ich im Nachhinein erkenne, also der Regisseur Martin G. Berger, der hat in Dortmund ist sehr viel auf diese Filmmusik abgehoben, hat da mit so Filmelementen gearbeitet und hat am Ende da so eine Mobbing-Geschichte draus gemacht, die, glaube ich, dem nicht wirklich gerecht wird. Und dass das dann doch meinen Eindruck überlagert hat von dem, was dieses Werk eigentlich kann.
Ja, ging mir auch so. Ich bin dir auch geradezu dankbar, dass ich jetzt nochmal gezwungen war, mir das nochmal ganz anzuhören in dieser CD-Aufnahme, die nämlich deutlich besser ist. Ich habe da Potenzial drin entdeckt, was ich in der Aufführung nicht mitbekommen habe. Und dann auch noch zu der Nachhaltigkeit von solchen CD-Produktionen, von den Wiedernachhaltigkeit, von Wiederentdeckungen von Komponistenfrauen. Lieber Himmel, es gibt so viele mittelmäßige Komponisten, die unsere Konzertsäle und Opernhäuser immer noch bevölkern. Also viele Konservatoriumskomponisten, die aufgeführt werden, dann sollte man auch mal mittelmäßige Frauen aufführen dürfen, finde ich. Und womöglich sogar, wenn sie gut aufgeführt werden, dann entfällt ja vielleicht auch ein Teil der Kritik. Man muss es öfter hören.
Es war auch gar keine Kritik, ganz im Gegenteil.
Habe ich aber so gehört.
Nein, überhaupt nicht. Das war eher eine Einordnung, eine persönliche. Dass es diese Produktion gibt, ist total sinnvoll, denn ohne die ganze Arbeit, die man da auch ins Editorische gesteckt hätte, hätte es diese Aufführung gar nicht gegeben. Ob die jetzt gelungen ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Diese Werke werden zugänglich gemacht, nicht nur für uns als Hörer und Hörerinnen, dann können wir unser eigenes Urteil bilden, sondern eben auch für die Bühne, weil überhaupt erstmal das Material dafür zur Verfügung steht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass diese ganze Arbeit manchmal eben darin endet, dass ich mir so ein Stück anhöre und denke, ja, ganz okay, ganz nett, aber brauche ich jetzt nicht nochmal.
Das waren die 6 Alben in der heutigen Ausgabe des Anspiels. Ich danke meinen 2 Mitdiskutanten, Eleonore Bühning und Björn Woll. Und am Mikrofon verabschiedet sich Susan El-Kassar.